Premium Leaders Club, der Podcast. Leaders Learning. Hier in unserem Wissensformat sprechen wir über kompakte Erkenntnisse von jenen, die bereits Meilensteine gesetzt haben und nun ihr Know-how teilen möchten. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.
Wenn du jetzt diese Podcast-Episode hörst vom Premium Leaders Club, und zwar in dem Bereich Leaders Learning, dann wirst du dir vermutlich im Laufe dieser Podcast-Episode die Frage stellen, ob du ein Visionär bist oder nicht. Diese Frage steht direkt auf der Internetseite meines Gastes heute, den ich zu Gast habe im Podcast. Dr. Stefan Meyer ist da. Lieber Stefan, schön, dass du da bist.
Hallo Dirk, vielen Dank für die Einladung.
Dr. Stefan Meyer, man nennt dich auch Dr. Change, habe ich gehört. Und meine erste Frage in deine Richtung, was verstehst du persönlich denn? Klar, also es gibt natürlich jetzt bei Wikipedia unter Visionär eine Definition, aber was verstehst du persönlich unter dem Thema oder unter dem Begriff Visionär?
Ja, ich verstehe darunter jemand, der etwas erschafft, was vorher noch nicht da war. Und das beginnt mit einer inneren Vorstellung. Und wenn man da dran bleibt und das konsequent durchzieht, dann wird diese innere Vision dann auch tatsächlich Realität. Und es gibt viele, die von sich behaupten, dass sie Visionäre sind. Tatsächlich glaube ich aber, es sind ein paar wenige, die es dann tatsächlich auch sind und leben und machen. Aber ohne Visionäre wäre halt nichts auf der Welt, was irgendwie schön ist. Von den technischen Gadgets bis zu den Gegenständen der Kunst. Es braucht immer einen Visionär oder eine Visionärin, die sich sowas zuallererst einmal in ihrem Inneren selbst ausgedacht hat.
Wenn du jetzt mal so die letzten 5 bis 10 Jahre schaust, welche Namen würden dir da einfallen in Bezug auf Visionär oder Visionärin?
Da gibt's eine ganze Menge. Also was natürlich wahnsinnig in Beraterkreisen gerne genannt wird, sind Namen wie Steve Jobs. Also von denen gibt es da eine ganze Reihe. Es gibt vielleicht auch weitaus weniger bekannte Menschen aus der technischen Welt. Ich glaube aber, auch was interessant ist, über was wir mal nachdenken sollten, viel intensiver als bisher, sind so Dinge wie Gesellschaftsformen. Also wie wollen wir eigentlich zusammenleben? Wie wollen wir unsere Gesellschaft gestalten? Und auch da gibt es Visionäre. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was auch viel zu selten in der Öffentlichkeit stattfindet.
Du musstest gerade überlegen, dass dir ein paar Namen einfallen. Ich habe vielleicht so eine Vermutung, warum das so sein könnte. Ist es vielleicht so, dass gerade die Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen und als Visionäre bezeichnet sind, gar nicht die wirklichen Visionäre sind, sondern eher die man nicht so kennt, aber die richtig was vorantreiben in den unterschiedlichsten Unternehmen, was man vielleicht gar nicht so mitbekommt?
In der Tat. Also es ist halt so, dass diejenigen, die das wirklich Weltbewegende voranbringen, sind am Anfang, während sie das tun, meist gar nicht so bekannt. Und erst später, Jahre später im Rückblick, kann man dann sehen, okay, was dieser Mensch damals gemacht hat, das war eigentlich visionär. Das haben wir damals nur alle noch nicht so gesehen. Und deswegen ist das meistens viel leichter im Rückblick zu erkennen, wenn jemand tatsächlich visionär was geleistet hat. Schlimm sind natürlich irgendwelche Politiker, die sich von ihren Schreiberlingen dann praktisch so visionäres Sprech in den Mund legen lassen und dann alles andere als visionär sind, sondern einfach nur immer ihr Fähnlein nach dem Wind hängen. Also das ist dann wiederum das genaue Gegenteil davon und zieht das Ganze eher ins Lächerliche.
Wenn du jetzt Menschen berätst und du kommst in einen Raum hinein, wo viele wichtige Menschen aus dem Unternehmen praktisch drin sitzen und du merkst, da sind jetzt wieder welche drin, die die berühmte Einstellung haben, ach, das haben wir immer so gemacht und ach, das warten wir nochmal ab etc. Bist du dann eher so, dass du sagst, oh nee, schon wieder 10 von denen? Oder sagst du, boah, super Herausforderung, die 10, die werde ich mir jetzt erstmal vorknöpfen?
Ja, das ist diese klassische Geschichte mit den Schuhverkäufern, ne? Dass die eine Firma, die Schuhe herstellt, schickt 2 Schuhverkäufer in ein Entwicklungsland. Und der eine guckt sich das eine Weile an und schreibt dann halt eine SMS zurück. Also hier ist überhaupt nichts zu machen, die Leute laufen alle barfuß rum, schickt mich wieder nach Hause. Und der andere sagt, was für ein Wahnsinnspotenzial, alle laufen barfuß rum, hier können wir echt was verkaufen. Ja, das ist also dieselbe Situation, aber eine unterschiedliche Interpretation. Ja genau, man muss das halt als Herausforderung sehen, weil in der Tat viele Menschen meiner Ansicht nach nicht sehr gut darin sind, das haben wir schon immer so gemacht, mal zu hinterfragen. Ich nenne das ja die heiligen Kühe. Das ist auch der Grund, warum ich eine Doktorarbeit über heilige Kühe geschrieben habe. Also eine heilige Kuh nach meiner Definition, ein Ritual, das vielleicht einmal früher sinnvoll war, vielleicht aber auch nie sinnvoll gewesen ist, aber mit Sicherheit heute nicht mehr sinnvoll ist und durch was zeitgemäßeres ersetzt werden sollte. Und diese heiligen Kühe als allererstes gilt es zu erkennen. Das ist die große Herausforderung. Mit offenen Augen, mit Scannerblick durch die Welt zu gehen, auch durch die eigene Organisation zu gehen und zu sagen, wo haben wir hier alles heilige Kühe? Wo sind lauter Dinge, die eigentlich strunzendumm sind, die sich aber niemand in Frage zu stellen braucht? Traut, weil wenn jemand anfängt bei der Firma, dann kommt immer einer und sagt, pass mal auf, ich erkläre dir mal, wie es hier gemacht wird. So machen wir das hier und das ist halt so, wie man es hier macht. Und dann vergehen ein paar Jahre und der es gerade gelernt hat, der kriegt dann einen neuen Menschen zum Anlernen und der sagt, pass mal auf, ich erzähle dir mal, wie es hier gemacht wird. Und das wird halt von Generation zu Generation weitergegeben und nie hinterfragt. Und das ist genau das, was den Fortschritt verhindert. Und für solche heiligen Kühe gilt es, einen Blick zu entwickeln. Und geübt und talentiert darin zu sein, solche Sachen aufzustöbern und, wie ich so schön sage, die heiligen Kühe von der Alm zu treiben.
Ja, ich habe, als ich auf deiner Internetseite gesehen habe, ich auch gesehen, dass Favicon oben ist ja auch eine Kuh, dass man praktisch das Logo am Ende von dir auch mit der heiligen Kuh hat. Und ich finde, ich glaube, es braucht wahrscheinlich auch genau solche Bilder, damit die Menschen auch einfach zuhören und damit sie bereit sind, diese Denkweise anzunehmen, ne? Dass sie sich dieser kreative Gedanke, der ein bisschen in den Kopf hineingepflanzt wird.
Ja, genau. Ich bin letzte Woche war ich in Deutschland, habe einen Vortrag gehalten über dieses Thema Almabtrieb der heiligen Kühe und mit Auslöser, warum sie mich genommen haben, war, dass das Ganze im Allgäu stattfand. Natürlich unter Anblick der schneebedeckten Alpen und da passte das natürlich umso besser.
Also du kannst deinen Kundenstamm sortieren, wahrscheinlich nach Viehzuchtregionen. Nein, Quatsch, ich weiß schon Bescheid, dass du international unterwegs bist. Ich habe einige Logos auf deiner Seite gesehen, die du ja auch betreut hast, die Unternehmen und auch offenbar gut nach vorne gebracht hast. Jetzt ist es ja so, dass man meistens nicht mit offenen Armen empfangen wird, ne? Also klar, wenn man jetzt irgendwie gebucht wird und so, dann ist das nochmal was anderes. Aber wenn man mal irgendwo jemanden, sagen wir mal, da kommt so ein großer CEO steht vor dir oder jemand, der wirklich was zu sagen hat, in der Regel ist das ja so, dass die jetzt nicht Lust drauf haben, ah komm, lass uns darüber reden, sondern man muss die ja erstmal kriegen, damit sie einen Nerv dafür haben und dass sie sagen, oh, damit beschäftige ich mich, oh, das, was der da erzählt, das ist auf jeden Fall passend, da müssen wir ran, was der Stefan erzählt. Und erst dann geht's los.
Ja, genau, das ist eine große Herausforderung. Das war auch der Grund, warum ich auf meine alten Tage nochmal an die Uni gegangen bin, um meine Doktorarbeit zu schreiben, weil ich habe jahrzehntelang Change-Projekte gemacht und meine Beobachtung war, es gibt also mindestens zwei Arten davon. Die große Mehrheit sind die Change-Projekte, wo ein Wahnsinnsaufwand betrieben wird, wo auch mal über 100 Leute beteiligt sind, wo es auch mal Monate oder länger als ein Jahr dauert. Und dann blickt man zurück und fragt sich, hat sich das alles jetzt gelohnt? Und die meisten dann eher so, ich weiß nicht so genau. Ja, aber dann gibt es eben auch so ein paar Change-Projekte, die sensationell erfolgreich sind, wo sich wirklich die Situation hinterher dramatisch zum Besseren gewendet hat und wo die Beteiligten sogar sagen, also das mit dem Change, warum haben wir das nicht schon viel früher gemacht? Und diesen Unterschied wollte ich herausfinden, deswegen habe ich wirklich keine Mühen gescheut, bin nochmal an die Uni gegangen, habe eine Doktorarbeit darüber geschrieben und habe darüber geforscht, was jetzt den Unterschied dieser beiden Change-Projekte ausmacht. Und ein wesentlicher Unterschied ist bei denen, die eher so mittelmäßig sind, die zögernde Herangehensweise nach dem Motto, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Und das hast du heute noch bei vielen Auftraggebern, die sagen, oh, wir machen jetzt mal Change, weil das muss man machen, ja. Und dann sagen sie indirekt und immer wieder, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Ja, es muss sich was verändern, aber es darf sich um Himmels Willen nichts verändern. Also verändert was, aber bitte verändert nichts dabei. Und mit dieser zwielichtigen, zweideutigen, missverständlichen Botschaft irren die Leute dann orientierungslos durch die Gegend und wissen überhaupt nicht, was sie machen sollen.
Ja, und gerade wenn es dann in der Firma auch ja von oben herab so zugetragen wird, dann ist es natürlich super schwierig. Dann kann man natürlich gar nicht das komplette Unternehmen irgendwie in so einen Prozess mit reinbringen. Glaubst du, es sind also sagen wir mal so, eigentlich wäre es ja dann sinnvoll, wenn man da so einen Change-Prozess anstößt, dass man sich was raussucht, was sofort wirkt, ne? Wo man sofort nach ein paar Wochen schon sieht, ah, okay, das, was der hier implementiert hat, das funktioniert. Und die schwierigen Sachen stellen wir da mal hinten dran, da geben sie dir dann eine Chance, oder wie muss man sich das vorstellen?
Also Change-Prozesse sind meistens langwierig, aber es hilft natürlich am Anfang schon mal diese sogenannten Quick Wins mit einzubauen. Also Dinge, die, ich sag mal, niedrig hängende Früchte, wo man relativ schnell Ergebnisse sehen kann. Das motiviert dann ja auch. Ja? Also wenn man sieht, es ändert sich was zum Besseren und man kann sofort die Ergebnisse sehen, das ist schon so ein Motivator, der dann die Kraft gibt, auch für die für die Elemente des Change, wo man ein bisschen mehr Ausdauer braucht. Also in der Tat sollte man solche Sachen auch mit einbauen, ja.
Jetzt habe ich auf deiner Internetseite gesehen, es gab ja die unterschiedlichsten Vorträge, die du hast, und darunter habe ich, glaube ich, jetzt muss ich mal eben kurz ein bisschen scrollen. Irgendwo habe ich gesehen, so nach dem Motto, dass man auch mal darüber nachdenken müsste, außerhalb von Deutschland dann, da ging es so ein bisschen, glaube ich, darum, dass es in Deutschland gerade nicht so ein super Wirtschaftsstandort etc. ist und dass wir vielleicht auch so eine Nation sind, die sich mit dem Thema Innovation ein bisschen schwer tun. Du hast da ja offenbar dann auch auf deiner Internetseite gesagt, ja, okay, das muss man auch ansprechen, offen und klar. Siehst du das so?
Ja, genau, das ist mein allerneuestes Vortragsformat, das ist gerade ganz frisch. Während die anderen fünf sich alle mehr oder weniger um das Thema Change, Veränderung, Fortschritt drehen, ist dieses neue Thema ein Vortrag über die Standortfrage, weil ich der Meinung bin, dass das eben auch ein Teil von Change ist, vielleicht nicht für alle gleichermaßen, aber da sollte man eben auch mal drüber nachdenken. Es gibt im Moment auf der Welt keinen anderen Wirtschaftsstandort, der so dermaßen schlecht ist von den Rahmenbedingungen wie Deutschland. Und man kann das sich das schön reden und viele reden sich das schön und viele betäuben sich dann und denken nicht drüber nach. Aber wenn man das mal so ganz rational betrachtet, dann ist das ein ganz wichtiger Aspekt. Also für viele Netto-Steuerzahler ist das der größte Haushaltsposten in Deutschland, das regiert werden. Für nichts anderes geben die Leute so viel Geld aus, wie fürs regiert werden. Und regieren ist aber eine Dienstleistung. Und wenn dein größter Haushaltsposten ein Dienstleister ist, dann hast du verdammt nochmal die Pflicht, darüber nachzudenken, wie ist eigentlich das Preis-Leistungs-Verhältnis. Und auch das kann man analysieren und ich kann das auch mit Zahlen und Fakten basiert auseinandernehmen und ich kann ja sagen, das Preis-Leistungs-Verhältnis der Bundesregierung Deutschland ist grottenschlecht. Es ist eines der schlechtesten in Europa, wenn nicht gar weltweit. Wenn du das mal anhand von Zahlen ganz nüchtern und unideologisch auseinandernimmst und einen Dienstleister zu beauftragen, der dein größter Haushaltsposten ist und der ein grottenschlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis hat, das zeugt nicht gerade für sorgsame Haushaltsführung. Deswegen sage ich auch gerne ein bisschen polemisch, wer in Deutschland Steuern zahlt, hat die Kontrolle über seinen Haushalt verloren.
Ja. Wir hoffen ja, dass wir auf die Naturgesetze vertrauen können und dass es, wenn es so aussieht, wie es jetzt aussieht, irgendwo auch wieder Besserung in Sicht ist und wir auch wieder in eine andere Richtung kommen, die uns von damals stark gemacht hat. Du hast auf deiner, ich bin so ein bisschen auf deiner Internetseite hängen geblieben. Ich habe jetzt schon mehrere Fragen gestellt, was ich da gesehen habe, aber ich finde es eigentlich auch ganz spannend, weil du viele Dinge ansprichst, die ich eigentlich auch genauso sehe. Und dieser Aspekt des Gemeinsamen. Also wirklich, dass man Veränderung wirklich nur gemeinsam schafft, dass man mehrere Menschen mit auf den Weg nehmen muss, dass man gemeinsam schaut, was geht und nicht, was nicht geht. Dieser Community-Gedanke, so, das habe ich das Gefühl, das könnte ein großer Schlüssel werden, damit es bei uns wieder vorangeht.
Genau, also Gemeinsamkeit ist ein Aspekt. Das heißt, du hast als Unternehmer, Schrägstrich in, nicht nur die Pflicht, eine Vision zu entwickeln und die gefälligst auch zu kommunizieren, sondern dadurch, dass du sie kommunizierst, hilfst du halt deinen Mitarbeitern zu verstehen, wo du eigentlich hin willst. Weil sonst wissen sie nicht, okay, es soll sich was verändern, aber wo geht es denn jetzt hin? Hat das Unternehmen eine Zukunft? Habe ich eine Zukunft für ein Unternehmen? Deswegen braucht man eine Vision und muss in der Lage sein, sie zu kommunizieren, sodass die anderen sie verstehen. Und dann ist das ein guter Schritt, damit die Leute mitzunehmen. Aber dieses Mitnehmen, das ist ja manchmal auch so eine Alibi, so eine Ausrede dafür, dass man dann doch wiederum nichts verändert. Und das habe ich eben auch zu häufig erlebt, nach dem Motto, ja, wir gehen erstmal ganz zögerlich Schritt für Schritt voran, denn wir wollen ja alle mitnehmen. Und das wiederum halte ich für den falschen Ansatz, um das zu verdeutlichen, hier meine Metapher mit mit Großbritannien. Also stell dir vor, du bist der neue Premier von Großbritannien. Du hast ein Programm entwickelt, um das Land zu modernisieren. Und ein wichtiger Bestandteil dieses Programms ist die Umstellung von Linksverkehr auf Rechtsverkehr, wie es in Europa halt Standard ist. Sondern hast du deine Berater und deine Politikberater sagen, oh, ganz langsam Leute mitnehmen, Schritt für Schritt. Und dann machst du folgenden Plan. Am ersten Tag fahren nur die Lkw auf der rechten Straßenseite, am zweiten Tag auch die Busse und am dritten Tag schließlich alle. Und während ich das noch erzähle, ist vollkommen klar, so wird das nichts. Man muss natürlich radikal, konsequent den Wandel durchziehen und sagen, hier, zack, jetzt fahren alle rechts. Und das ist eigentlich in dem Moment, wo man es erzählt, wird es jedem klar, warum manchmal eben auch ein radikaler, konsequenter Wandel der bessere Ansatz ist. Du brauchst keine Ausnahmeregelung, du musst nicht 125 Ausnahmen definieren und bist ganz verwirrt, für wen jetzt welche Regel gilt. Und wenn es jetzt heißt, ja, das ist ja eine schöne Anekdote, aber nicht realistisch. Schweden hat das so gemacht. Es war im Jahr 1967, glaube ich. Sonntags morgens, 5 Uhr früh, hat Schweden umgestellt von Linksverkehr auf Rechtsverkehr. Und weil das so gut vorbereitet war, ist auch niemand zu Schaden gekommen. Es gab keine Unfälle. Es hat alles super geklappt. Und seitdem fährt Schweden rechts. Aber nur deshalb, weil konsequent 5 Uhr früh die neue Regel für alle gleichzeitig gilt.
Und ich glaube, genau mit diesem Disruptiven haben die Deutschen Probleme. Ich weiß noch nicht genau warum, aber ich glaube genau das, dieses Disruptive, dass da, ich weiß nicht, was ist, irgendwie tun sie sich da alle schwer mit.
So ist es.
Komfortzone ist vielleicht nochmal ein interessantes Thema, weil ich habe das Gefühl, dass viele, viele Branchen, die jahrelang oder jahrzehntelang in der Komfortzone waren, weil sie gar nicht so innovativ sein mussten, weil sie vielleicht alleine Produkte hatten, weil sie so eine Macht waren als Branche in Deutschland, dass die jetzt die größten Probleme haben, aus dieser Komfortzone herauszugehen und in Sachen Innovation was zu machen. Ich muss mich daran erinnern, wo, ich weiß nicht, welcher Politiker es war, der gesagt hat, in Amerika landen so Raketen rückwärts wieder auf dem Boden und in Europa haben wir es geschafft, dass ein Deckel auf einer Flasche kleben bleibt. Es war zwar natürlich polemisch, aber ich fand es trotzdem interessant, weil es ganz gut eigentlich verdeutlicht, was gerade unser Problem ist, oder?
Ja, in der Tat. Also, das ist ja auch so ein psychologisches Phänomen. Wenn du vor zwei Problemen stehst, das eine ist ein komplexes Problem, was unbedingt gelöst werden muss, weil es unfassbar wichtig ist, aber es ist eben auch so komplex, dass man sich ein bisschen damit reinarbeiten muss, um zu verstehen, worum es geht. Und das andere ist ein Problem, das ist eigentlich Pipifax, aber jeder versteht's. Dann werden sich deutsche Politiker vorrangig ausschließlich um das Pipifax-Problem kümmern. Und so wurden in den letzten Jahren ausschließlich Pipifax-Probleme gelöst, während die großen, wichtigen, schweren Probleme bis heute nicht angegangen wurden. Das ist ganz furchtbar. Das ist intellektuelle Faulheit und es ist verantwortungslos als Führungskraft oder in diesem Fall als politische Führungskraft, die wirklich wichtigen, relevanten Dinge ständig vor sich herzuschieben, als ob sie sich dadurch von alleine lösen würden. Das tun sie natürlich nicht. Das ist ganz entsetzlich, dass die wirklich schweren, großen, gesellschaftlich relevanten Probleme einfach nicht angegangen werden.
Ich tue mir immer schwer, weil bei mir ist es ja im Marketingbereich jetzt mit Spezialisierung auf Podcast, dass ich den Menschen immer sage, naja, ihr könnt gerne bei euren Werbeformen und Marketingformen bleiben, die ihr macht. Das ist okay, das hat jahrelang funktioniert, ich verstehe das auch. Aber ich tue mir immer schwer zu sagen, wenn ihr jetzt nichts macht, dann werden euch andere überholen. Obwohl ich eigentlich weiß, dass es genauso ist. Die Geschwindigkeit hat so zugenommen, selbst gestandene Branchen kann jemand daherkommen, der viel schlechter ist. Und wenn der das Marketing einfach viel besser macht und die Rahmenbedingungen nutzt, die es gibt über die Digitalisierung, KI und Co., können trotzdem gestandene Branchen ein Problem. Aber ich tue mir immer schwer, mit dieser Angst zu spielen, weißt du? Weißt du, was ich meine? Dass man sagt, wenn du jetzt nichts machst, dann wirst du hinten dran stehen. Ist vielleicht auch nicht der richtige Weg, so vorzugehen, oder?
Ich glaube, ein wichtiger Aspekt dabei sind die Anreize, die gesetzt sind. Und da hat die Marktwirtschaft einen Vorteil. Die Player in der Marktwirtschaft, also insbesondere die Unternehmer, haben einen Anreiz, Probleme zu lösen und gute Qualität abzuliefern. Das gibt es in der gesamten öffentlichen Verwaltung nicht, weil da niemand für irgendwas haftbar gemacht werden darf. Und selbst Politiker, die gigantischen Schaden anrichten, die kriegen dann noch eine üppige Pension und schreiben ein Buch mit einem völlig irreführenden Titel. Und werden nie in irgendeiner Weise zur Verantwortung gezogen. Aber das ist bei den Unternehmern eben anders. Deswegen sage ich auch, wenn du als Unternehmer wenn du Fortschritt haben willst, dann musst du ihn selber machen. Weil die öffentliche Verwaltung wird das nicht tun. Das interessiert dich überhaupt nicht. Das interessiert dir einen feuchten Kehrig. Das ist anstrengend. Also wenn du Fortschritt haben willst, dann musst du als Unternehmer ihn selber schaffen. Du musst ihn selber gestalten. Du musst ihn selber denken als Vision und du musst ihn selber umsetzen. Weil sonst wird es niemand machen. Das ist halt der Punkt. Als Unternehmer hast du den Vorteil dann eben auch, wenn es dann gelingt und erfolgreich ist, davon zu profitieren. Ja, da verträgst natürlich auch das Risiko. Aber also als Psychologe, ich bin ja eigentlich Diplompsychologe, finde ich, ist die Marktwirtschaft 100.000 Mal besser aufgestellt, was Motivationen und Anreize angeht, als der gesamte öffentliche Verwaltungsbereich. Das ist alles grottenfalsch von den Anreizen, die da gesetzt werden. Sowohl die Regierenden als auch die Regierten leben unter völlig falschen Anreizen und werden dazu verführt und genötigt, Dinge zu tun, die ein normaler Mensch bei klarem Verstand niemals machen würde.
Jetzt müssen wir zum Schluss nochmal Würde ich von dir gerne noch mal eine Meinung hören und ich hoffe, wir kommen noch mal in die Richtung des positiven Visionärtums. Glaubst du, dass wir in Deutschland noch genug Menschen haben, genug Visionäre haben, die unser Land nach vorne bringen mit Ideen, dass die Unternehmer, die du gerade angesprochen hast, haben wir davon noch genug, dass wir wieder als Land irgendwann gelten werden, die die tollsten Sachen erfinden, die zuverlässigsten sind etc.?
Ich glaube, an Visionären mangelt es nicht. Sie haben allerdings das Kreuz, dass sie irgendwie gegen die Bürokratie gegen ankämpfen müssen und trotzdem überleben müssen bei all den Sachen, die es da gibt. Ich möchte aber auch nur kurz auf einen Trend hinweisen, der vielleicht mal so ein bisschen gerne unter Teppich gekehrt wird. Laut offizieller Statistik vom Deutschen Bundesamt verlässt jedes Jahr eine 250.000 Deutsche Deutschland. Also jedes Jahr. Das heißt, alle 4 Jahre gibt es 1 Million Deutsche weniger. Unter denen sind natürlich auch viele Unternehmer, die dann ins Ausland gehen und im Ausland ihre Firma gründen. Also den Effekt gibt es auch. Das heißt, die deutsche Wirtschaft ist ja nicht, die ist ja nicht verschwunden, sie ist halt nur woanders. Ja, also die deutsche Wirtschaft findet statt, aber zunehmend im Ausland.
Und das vielleicht dann nochmal als letzten Appell für alle, die es jetzt hören und was zu sagen haben in der Politik. Wir machen uns Gedanken und wir würden uns freuen, die Rahmenbedingungen so zu haben, dass wirtschaftlich es wieder vorangeht. Gibt es noch etwas, was du als, sag ich mal, im Kopf als wichtiges Thema hast, was dich umtreibt, außer die Dinge, die wir jetzt schon besprochen haben, noch zusätzlich, wo du gesagt hast, das ist mir jetzt noch wichtig, das würde ich gerne noch den Hörerinnen und Hörern hiermit auf den Weg geben?
Ja, ich glaube zum einen, dass man sich diese Fähigkeit aneignen sollte, dass man sie trainieren sollte wie ein Sport, heilige Kühe im eigenen Umfeld zu identifizieren. Das kann man trainieren und da kann man besser dran werden und ich glaube, das sollte man tun und wenn jemand da Unterstützung und Hilfe braucht, bin ich gerne da bereit, dann auch die Unterstützung zu liefern. Was das Gesellschaftliche anbelangt, im Moment sieht das nach meiner Einschätzung ziemlich arg aus und scheint sich im Moment auch nicht zu bessern. Aber wie schon Kanzlerin Merkel gesagt hat, gleich zu Anfang, als sie ganz frisch Bundeskanzlerin geworden ist, Deutschland ist ein Sanierungsfall. Also die Erkenntnis steht schon lange im Raum, es hat halt keine Umsätze bis jetzt erfolgt. Aber wenn Deutschland irgendwann mal so weit ist und sagt, okay, jetzt sind wir bereit, jetzt werden wir Deutschland sanieren, jetzt werden wir Deutschland neu aufbauen, dann bin ich sofort bereit, da unterstützend mitzuwirken. Weil ich glaube, das allererste, was Deutschland braucht, ist eine richtig kräftige Kernsanierung. Und da helfe ich gerne mit.
Ja, mal sehen, ob du das Angebot irgendwann nochmal bereust, wenn du dann einen Anruf kriegst. Aber ich glaube nicht. Lieber Stefan, Dr. Stefan Meyer war das. Dr. Change, der heute hier im Leaders Learning Podcast vom Premium Leaders Club zu Gast war. Lieber Stefan, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast für uns.
Vielen Dank, Dirk, für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
Und liebe Hörerinnen und Hörer, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Abonniert diesen Podcast, dann kriegt ihr mit, wenn es mal wieder eine neue Folge gibt. Einfach nur bei Abonnieren klicken bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr Podcast hört. Kriegt ihr mit, wenn es mal wieder eine neue Folge vom PLC gibt. Und euch wünsche ich noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis dann. Tschüss.
Premium Leaders Club, der Podcast. Wir bringen Führungskräfte in einem professionellen Netzwerk zusammen. Jetzt Mitglied werden auf www.premium-leaders.club. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.